Boah, war das mental stark. Herzlich willkommen zu Mental Darts Masters, dem Podcast für mentale Stärke im Dartsport.
Es ist wieder Mittwoch oder, wenn wir in meiner Zeitrechnung rechnen, eine neue Woche hat angefangen, denn wir haben eine neue Folge Mental Darts Master, deinem Podcast für mentale Stärke. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute gibt's ganz viele besondere Geschichten. Es gab ganz viele besondere Momente vom World Cup of Darts. Was für ein geiles Turnier und vor allem auch für viele Spieler wirklich ein geiles Turnier, weil Darts ist so eine Einzelsportart. Du bist immer nur für dich, nicht mal der Gegner hat eigentlich einen richtigen Einfluss auf dein Spiel. Und jetzt bist du mal nicht mehr alleine auf der Bühne. Jetzt spielst du zu zweit, du spielst in einem Team und vor allem spielst du nicht nur mit und für deinen Partner, sondern du spielst für dein Land. Und das merkt man auch, wenn auf einmal You Wear nicht mehr den Namen des Spielers ruft, sondern sagt, Germany, you require. Das ist schon was anderes. Das macht was mit dir. Und häufig macht das auch was Gutes mit dir, weil es trennt dich mal von deinem Ego. Dein Ego steht nicht im Vordergrund. Und das ist gar nicht böse gemeint, sondern nicht ich als Person bin jetzt hier gerade der oder die Wichtigste, sondern etwas viel Größeres. Mein Land steht im Vordergrund in dem Fall. Das heißt, wenn ich etwas schaffe, einen größeren Grund als nur mich persönlich zu finden, dann gebe ich vielleicht manchmal noch ein paar Prozent mehr oder sorge dafür, dass ich halt nicht zu früh ein paar Prozent nachlasse, weil ich mich jetzt, schlecht aufführe, mental einfach nachlasse und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich einen höheren Grund habe, der über mich als Person hinausgeht, dann ist das häufig ein aus mentaler Sicht guter Zustand, sein volles Leistungspotenzial abzurufen. Und ich war ja live vor Ort und deswegen kann ich euch meinen mentalen Moment direkt aus der Halle schildern. Und zwar kommt das von dem Spiel Lettland gegen Nordirland. K.O.-Spiel, schon irre, dass Lettland überhaupt so weit gekommen ist. Über die Gruppenphase hinausgekommen ist. Madas Rasma kennen wir alle. Ich persönlich kannte seinen Kollegen nicht. Und dann steht Nordirland auf 144 Rest im Decider und Lettland steht auf 164 Rest. Und der Partner von Madas Rasma wirft 140 Punkte, stellt Madas Rasma die 24 Rest. Er stellt ihn quasi auf Matchstarts und Josh Rock geht nach vorne, Triple 20, Triple 20, Doppel 12. Die Halle ist ausgerastet, Josh Rock ist ausgerastet, Daryl Gurney ist vor dem Doppel 12er schon runter auf die Knie in die Hocke gegangen, Madas Rasma hat gar nicht mehr hingeguckt. Das war ein brutaler Moment. Also mit dem Wissen, wenn ich die 144 nicht rausnehme, dann ist das Ding hier wahrscheinlich vorbei. Aber der war so im Tunnel und so wie der erste gesteckt hat, die Halle dann gleich drauf reagiert hat, der zweite gesteckt hat, das war irre. Das war wie, als wären 9 Data gefallen. Also dieses High-Finish so zu timen, in diesen Moment reinzuwerfen, war irre. Davon gab es noch mehrere Momente. Es gab auch einen Johnny Clayton, der, weiß gar nicht mehr, gegen wen haben die denn da gespielt? Da wären sie auch schon fast rausgegangen. Da stand es dann auf einmal 6 beide, glaube ich, haben aber schon hoch geführt, 6-2 oder so. Johnny Clayton spielt gar nicht so gut. Und bei 6 beide, bam, haut der, oder 6-5 war es, bei 6-5 haut er aus dem Nichts die 141 raus und stellt auf 7-5, bricht damit den Gegner, 8-5 gewonnen. Das war irre. Natürlich die 170 von Luke Littler bei 6 beide, auch bei einem unglaublich wichtigen Spielstand. Und da hat mich, ja, gehen wir direkt rein, gehen wir aus dem mentalen Moment direkt rein, weil wir gerade bei Luke Littler sind. Das hat mich wieder so erstaunt. Er wurde natürlich gebührend empfangen in Deutschland, wie könnte es anders sein? Ihr wisst mittlerweile, ich bin ja nicht so ein großer Freund von diesem Ausbuhen, aber da das Ei hat er sich schon selber gelegt, dass er gesagt hat, in Deutschland spiele ich nicht mehr, das finde ich doof hier, mal nett ausgedrückt. Was ich aber witzig finde, ist dann, der wird so oft dann negativ angeguckt, negativ beäugt und ausgebuht. Dann kam Pfiffe wieder in seinen Wurf rein, wenn er dann auf Doppel stand. Und dann regen sich auch noch alle darüber auf, dass er dann auf das Publikum reagiert. Aber er ist ja nicht der, der anfängt in der Situation. Er hat damals angefangen, das verstehe ich, und buht ihn aus, wenn er auf die Bühne kommt. Meinetwegen. Mein Punkt ist, als er die 170 wirft, den Big Fish, rastet die ganze Halle positiv aus. Finde ich ihn jetzt doof oder finde ich ihn gut? No, also, wir wollen doch Luke Littler deswegen sehen, weil er zuverlässig uns diese Highlights produziert. Also ich glaube, wir brauchen manchmal nicht so tun, dass Luke Littler total scheiße ist, auf gut Deutsch. Ist er nicht. Man muss nicht alles mögen an ihm. Ich finde auch nicht alles klasse, was er macht. Aber ich glaube, wenn so ein Spiel dann losgegangen ist, kann man es auch gut sein lassen. Weil ich glaube, wenn das Spiel losgeht, macht er nichts, um das Publikum zu provozieren. Er reagiert dann manchmal auf das Publikum, wenn die pfeifen, aber er schafft es dann häufig, die Darts reinzuwerfen. Weil ich ja auch, ich hatte in irgendeinem Reel, glaube ich mal, oder auch hier im Podcast mal gesagt, da muss man sich dann als Profi drauf einstellen. Man muss lernen, mit dem Pfiffen umzugehen. Weil ich kann nicht beeinflussen, ob ich sie immer abstellen kann. Und dann habe ich die Fragen bekommen und auch Kritik in Anführungszeichen bekommen, dass man das nicht trainieren könne. Doch. Und Luke Littler hat es ja bewiesen. Luke Littler hat zweimal, ich habe es in der Halle gesehen, hat zweimal unter Pfiffen, die in seinen Wurf reinkommen, nicht vorher, sondern in seinen Wurf, hat er gecheckt. Also er hat ihn auch nicht irgendwo hingeworfen, er hat gecheckt. Und dann dreht er sich um und reagiert aufs Publikum, aber erst liefert er die Antwort an Bord. Und das unterscheidet ihn häufig von anderen Spielern. Gervin Price zerbricht dann eher daran. Der checkt dann eben nicht, wenn so ein Pfiff kommt, und dann dreht er sich um und lamentiert manchmal im Publikum. Und da lässt dann Gervin Price dann immer so ein bisschen federn. Aber das schafft Luke Littler meistens eben nicht. Sich dann nicht ablenken zu lassen. Das meine ich. Und das ist Vorbereitung. Das ist Vorbereitung, der steht garantiert vorher da, der weiß, ist ja nicht doof. Der weiß selber, da kommt vielleicht gleich ein Pfiff. Und dann, okay, ich ziehe jetzt meinen Arm durch, egal was kommt. Und dann kannst du das schon schaffen, dass du da eben nicht so wahnsinnig erschrickst. Gut, jetzt sind wir schon mittendrin im Hauptthema. Das wird heute natürlich der World Cup auf jeden Fall bleiben. Ich habe auch einige von euren Fragen mit dabei, die werde ich so ein bisschen mit untermischen in die Themen. Manches wollte ich natürlich sowieso besprechen. Einiges hat sich natürlich um Ricardo gedreht, wie er das geschafft hat, wie ich seine Leistung bewerte und so weiter und so fort. Und ich möchte mal dazu sagen, ich glaube, erstens hat Ricardo gezeigt, dass er den Platz vollkommen zu Recht eingenommen hat, auch wenn er jetzt nicht den höchsten Average oder sonst irgendwas da gespielt hat. Ja, natürlich wäre vielleicht mehr gegangen, wenn er auch noch einen Tick besser performt hätte. Aber, wie auch jemand angemerkt hat, er hat wieder vollkommen normal geworfen. Und das habe ich auch zu ihm gesagt, das ist der größte Erfolg. Denn im letzten Spiel, wo sie dann rausgegangen sind gegen Holland, wo Holland aber auch 103 im Average spielt, 103 im Doppel, ja, da hat Ricardo nicht einmal absetzen müssen. Ricardo hat nicht einmal absetzen müssen, neu ansetzen müssen, sondern der Arm ging die ganze Zeit flüssig durch. Und das ist für mich der größte Erfolg. Und jetzt, weil jetzt kann Ricardo sich ja wieder auf das Spielen, auf das reine Werfen konzentrieren. Jetzt fängt das reine Werfen und so weiter wieder an. Vorher müsst ihr euch vorstellen, du stehst da auf der Bühne, 3000 hinter dir, du hast natürlich irgendwo vielleicht auch noch Kritiker im Kopf, du kannst es nicht immer 100% ausblenden, und dann hast du noch den Gedanken, wie wird es heute werden mit dem Arm? Und dann kostet das Energie und Kraft, sich immer wieder visuell darauf vorzubereiten, mit Durchatmung, mit Pausen zu arbeiten. Er hat ja schon häufiger mit Pausen gearbeitet, das kennt ihr ja, und mit dem Durchatmen, das haben wir natürlich noch intensiviert. Und jetzt kann er aber wieder ein bisschen davon dann auch weggehen, weil er weiß, ey, mein Arm ist wieder frei. Und deswegen hat er sich aber voll und ganz diesen Platz verdient gehabt. Und ich finde beide, Martin sowieso, Martin hat, glaube ich, den besten Individual-Average über das gesamte Turnier gespielt. Super gigantische Turnierleistung. Martin da auch ein unglaublicher Leader, der da vorausgeht und Ricardo da wirklich sehr, sehr viel geholfen hat. Und deswegen kann ich die Leistung von beiden nur wahnsinnig hoch ansetzen. Und wenn sie jetzt nicht gerade Michael van Gerwen in seiner Überprime erwischt hätten, dann wäre da auch was gegangen. Man hat geführt am Anfang mit Break, 3-3 stand es, glaube ich, nach der Pause. Da wäre was gegangen. Aber es war ein Michael van Gerwen bei diesem Turnier da. Der hatte irgendwie scheinbar was vor. Und da ist mir wieder, das habe ich am Montag schon in meinem Reel gesagt, wieder was aufgefallen. Er und vor allem Luke Littler sind zwei Spieler, die, wenn es drauf ankommt, konstant und immer wieder, nicht nur mal, sondern konstant immer und immer wieder diese Highlights produzieren können oder ihr eigenes Spiel nochmal anheben können. Auch wenn es nicht so gut läuft. England, Halbfinale gegen Wales. Ich glaube, da hat Littler nicht so gut gespielt. Ich habe davon nicht alles gesehen. Aber bei 6-6 kommt dann eben der Big Fish. Dann, wenn es drauf ankommt, dann sind sie eben da. Ja, Viertelfinale war es gegen Wales. Die anderen beiden haben sie schneller gewonnen, richtig. Viertelfinale gegen Wales, da wo es so knapp war. Aber da, wo es dann sein muss, da ist er auf einmal da und fähig, das hochzuschrauben. Und Michael van Gerwen eben auch. Und Michael van Gerwen, jetzt könnte man sagen, ja, ausgerechnet gegen uns. Warum muss der ausgerechnet jetzt hier so gut spielen? Später spielt er bestimmt wieder schlechter. Ich frage dann immer, frag dich doch lieber, warum hat er genau in diesem Moment so gut performt? Warum hat er genau gegen mich so gut performt? Michael van Gerwen nimmt diese Situationen an, wenn er auch nicht geliebt wird. Denn hier gegen Deutschland war klar, auch er mit Rian van Veen wird ausgebuht. Das ist aber, ja, klar. Ne? Deutschland feuerst an, Holland booste erstmal aus. Da habe ich ja auch kein Problem mit. Und Michael van Gerwen hat aber von Anfang an diese aggressive Mimik. Und ich bin mir ganz sicher, ich habe ihn wenig hinten im Backstage-Bereich gesehen, dass er sich da akribisch drauf vorbereitet. Und wenn die Halle laut wird, dann wird er halt auch laut. Dann macht er das High Finish, dann dreht er sich um, dann baut er sich auf, plustert sich auf. Und das finden viele dann doof. Und ich sage, ey, du wirst ausgebuht, du weißt, du bist hier gerade nicht der, den die Leute anfeuern. Irgendwo müssen die Emotionen doch raus. Und dann natürlich, meines Erachtens, genau richtig in dieser Situation. Und da war Michael van Gerwen der Spieler, glaube ich, der Deutschland geschlagen hat. Rian van Veen hat gut mitgespielt, ist ein bisschen untergegangen, sag ich mal, unter Michael van Gerwen, und das ist, glaube ich, noch so das, also das ist jetzt Meckern auf sehr hohem Niveau, ne, weil Rian van Veen hat auch einen sehr guten Average gespielt. Aber auch im Finale hat man es gesehen, man hatte immer so das Gefühl, Rian van Veen ordnet sich Michael van Gerwen unter und Michael van Gerwen will das auch so. Da gab es ein paar Szenen, Michael van Gerwen checkt, was hat er da gecheckt, 125 oder so oder 135, und Rian van Veen verzieht hinten die Miene so, geiles Ding. Und van Gerwen geht aber gar nicht auf die Emotion ein, gibt ihm nur ganz kurze Faust und geht an ihm vorbei. So nach dem Motto, mach ich doch immer so, was willst du? Ne? Und es gab auch so Szenen, im Interview habe ich gesehen, da wird Van Veen interviewt, Van Gerven sitzt daneben, Van Gerven steigt dann mitten in die Frage oder in die Beantwortung der Frage ein und beantwortet für Rian Van Veen die Antwort. Fand ich auch ein bisschen seltsam. Und ich glaube, das sind alles so Faktoren, da hat Rian Van Veen sich kleiner gemacht, als er müsste, denn rein von der Weltrangliste her ist er der Bessere. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass ich vielleicht, das ist jetzt alles nur Mutmaßung, alles von dem, was ich beobachte, sich vielleicht ein bisschen zu sehr untergeordnet, ein bisschen zu klein gemacht. Vielleicht ist es auch ein bisschen mehr Van Gervens Aufgabe, ihn mitzuziehen und ihm da mehr dann auch an die Hand zu nehmen, wenn er schon der Leader ist. Aber das ist deren Job. Das wurde ihnen aber, glaube ich, meines Erachtens zum Verhängnis gegen England im Finale. Weil, wie gesagt, bis dahin hat das ja super trotzdem funktioniert. Aber auch nur, weil Van Gerven auf der absoluten Prime gespielt hat. Was wäre, wenn jetzt Van Veen auch sein absolutes A-Game gespielt hätte? Na, dann wären die vielleicht, das ist zumindest ein ganz enges Finale geworden. Denn England, auch eine Frage, wie ich England gesehen habe und ob ich glaube, dass die jetzt so ein bisschen zusammen, na, geschmolzen sind, sich aneinander gewöhnt haben. Also ich glaube, ich kann sie gar nicht beurteilen. Ne? Ich kenne beide nicht, die sind beide auch gar nicht zu sehen hinten im Spielerbereich. Entweder spielen sie die ganze Zeit oder schotten sich irgendwo anders ab. Also von den beiden kriegst du eigentlich gar nichts mit, so vor dem Spiel und wie die sich vorbereiten und ob die viel miteinander interagieren oder nicht. Was mir nur aufgefallen ist, dass sie, glaube ich, mehr als Team gespielt haben als das letzte Mal. Und ich glaube, dieses Spiel gegen Wales war für die beiden, für sie persönlich, auch so ein kleiner Dosenöffner. Ich meine, die sind absolute Rivalen, normalerweise. Und jetzt spielen die zusammen und wir erwarten, dass die wie Best Friends sofort super geil Team sind. Das ist doch auch Quatsch. Wärst du mit dem, der dich die ganze Zeit schlägt oder vor dem du gerade die ganze Zeit voraus bist, wer dein größter Konkurrent, auch gleichzeitig dein bester Freund, sowas entsteht. Das war bei Rafael Nadal und Roger Federer früher auch nicht immer so. Aber jetzt sind die, glaube ich, sehr, sehr gute Freunde. Weil diese Rivalität dann einfach ihnen auch gezeigt hat, ey, wir können uns gegenseitig ja richtig pushen, was die ja auch schon tun. Und ich glaube, bei dem Spiel gegen Wales, wo es so ganz knapp war, haben sie irgendwie, glaube ich, auch gemerkt, ey, wir können das hier zusammen wirklich wuppen. Wir können uns gegenseitig aufeinander verlassen. Wir sind uns nicht böse, wenn der eine mal nicht checkt, wenn der eine mal doch nicht seinen A-Game-Aufnahme spielt und so weiter und so fort. Also ich glaube, die beiden sind definitiv näher aneinander gerückt, haben sich dann auch gut als Team gezeigt und die sind halt einfach die zwei besten Spieler, muss man ganz klar so anerkennen. Vor allem, was das Kreieren der Momente angeht. Na, wie gesagt, Martin Schindler spielt den besten Turnier-Average von allen Einzelakteuren. Vielleicht hätte er auch den super Moment kreiert, da komme ich gleich noch dazu, aber in der Häufigkeit schaffen es einfach Littler, Van Gerven und natürlich Humphreys auch, dann wieder richtig gut zu spielen, wenn es eben sein muss. Und deswegen gewinnen die dann so ein enges Spiel gegen Wales auch. Und das ist nicht nur Glück. Und das ist auf jeden Fall für mich rausgestochen, dass die das so gut zusammengefunden haben als Team. Ob die jetzt Best Friends sind oder nicht, keine Ahnung. Müssen sie aber meines Erachtens auch nicht sein. Also die hatten da ein gemeinsames, zusammen erklärtes Ziel. Jetzt haben sie es erreicht. Ich glaube, das war auch das Learning aus letztem Jahr, auch mit Sicherheit von einem Littler. Ey, wenn ich den Major-Titel haben will, dann muss ich mit ihm auch irgendwie mich arrangieren. Und ich glaube, das haben sie dann ganz gut gemacht. Ich fand auch cool, dass Humphreys die Möglichkeit hatte, diesen Matchstart zum Turnier zu machen und ihn nicht schon wieder Littler quasi gemacht hat, sondern dass Humphreys das Spiel gewonnen hat und man hat gesehen, wie Littler sich da mit freut und wirklich emotional rausgeht. Das ist dann, glaube ich, nicht geschauspielert, sondern da sind die schon so weit aneinander gerückt. Ja, einen großen Moment, über den muss man noch sprechen, weil ich mehrmals gefragt wurde, was ich vom Blade X Board halte. Ich muss sagen, ich selber kann wenig dazu sagen, weil ich nicht drauf spiele, aber natürlich, es fällt ja auf. Und natürlich war die Szene von Martin bezeichnend, weil jeder gesehen hat, dass der zweite Dart in der Triple 17 ist und einfach dann rausfällt. Also wer es nicht gesehen hat, bei 4-7, glaube ich, 4-7, du darfst kein Leg mehr verlieren, hat Martin Schindler 147 auf der Hand, erster Triple 20, zweiter steckt in der Triple 17 und fällt aber dann raus. Findet keinen Halt in dem Board, fällt raus, Martin geht einen Schritt zurück, rastet da völlig aus, beschwert sich über das Board. Ich glaube, wir haben alle verstanden, was er gesagt hat. Umso erstaunlicher, wie er einfach den nächsten wieder in die Triple 17 wirft und auf Doppel 18 stellt. Ja, darf eigentlich nicht passieren, muss man ganz klar sagen. Also es ist halt, man muss es auch ein bisschen einordnen. Es fühlt sich für den Spieler natürlich in der Situation so an, als hat man ist einem eine Riesenchance genommen worden. Weil jeder von uns, glaube ich, hätte gerne den Wurf auf Doppel 18 gesehen, ob der reingeht oder eben nicht. Und kann gut sein, weil er so einen Touch in dem Moment hatte, dass der reingegangen wäre. Aber, und das ist ja auch immer meine Aufgabe als Mentaltrainer, ich versuche mal das Ganze zu sehen. Erstens, du liegst 4-7 hinten, das heißt, es liegt nicht nur an der einen Aufnahme. Dass es an dieser einen Aufnahme hängt und diese eine Aufnahme jetzt so schwer wiegt, das liegt daran, dass vorher schon ein paar Dinge schiefgegangen sind. Und das heißt, es ist nicht nur der eine Dart, der das Spiel verliert. Das nächste ist, das war ja nicht der Dart auf Doppel, sondern das war nur der Dart zum Stellen und der auf Doppel wäre noch gekommen. Wir wissen gar nicht, wer der dann wirklich reingegangen. Wenn er reingegangen wäre, wäre es gerade mal 5-7 gestanden. Dann wäre es immer noch 3 Legs in Folge gewesen, die du gegen 103 Average spielende Holländer gewinnen müsstest. So. Deswegen muss man das im Nachgang ein bisschen relativieren, dass das für den Spieler in dem Moment und auch danach erstmal sich wie eine beraubte Chance anfühlt, ist ja völlig klar und völlig verständlich. Also würde ich genauso ausflippen. In der Nachbetrachtung muss man einfach sagen, es lag nicht nur daran, aber ich finde, Ruffy hat es im Tops, Tops, Tops Podcast schon sehr, sehr gut gesagt, da haben sie auch über das Blade X gesprochen. Der Umgang ist halt das große Problem. Ich meine, du hast da jetzt offensichtlich ein Board, was ganz, ganz viele Spieler wirklich schlecht finden. Und ganz, ganz spielen vielen einen Nachteil bringt und das Winmau gar nicht einlenkt und sagt, okay, komm, wir kümmern uns drum. Das ist eigentlich, wie Ruffy gesagt hat, ein Desaster. Und das sehe ich auch so. Du, sollte nicht passieren, dass so ein teures Board so schlechte Ergebnisse zeigt. Aber Fehler können ja passieren. Da muss ich mich aber hinstellen und sagen, ey, okay, Jungs, ich habe da einen Fehler gemacht, das ist nix. Wer müssen jetzt diese Marge hier noch durchspielen und danach haben wir ein besseres Board für euch. Pressen wir neue, was auch immer, keine Ahnung. Ja, aber präsentiert eine Lösung und stellt euch nicht hin und sagt, bestes Board aller Zeiten. Und ignoriert jegliche Kritik. Das ist kein guter Umgang. Und da muss ich die PDC fragen, wenn das so weitergeht, ob Winmau noch lange Partner bleibt. Die haben jetzt erst einen langen Vertrag abgeschlossen, aber könnte mir sogar vorstellen, dass die da dann vielleicht sogar eher versuchen rauszukommen oder dann wird es wahrscheinlich auf jeden Fall keinen mehr geben. Letzte Frage, die ich noch mit reinnehmen möchte, ist, wie reagiert man auf so einen Bouncer wie von Martin? Ich finde, Martin hat es optimal gemacht. Es war ja ein ganz wichtiger Dart. Es war super ärgerlich. Er geht zurück. Er schimpft wirklich richtig und geht dann aber wieder nach vorne und wirft ihn. Also wenn du merkst, dass dich das super, super, super mega gerade nervt, dann darfst du natürlich auch negativ motzen. Aber du musst dir deine Zeit nehmen und wieder weggehen vom Oki. Nicht in der Wurfposition bleiben und meckern, warum das jetzt schon wieder, warum so. Nein, das nicht. Geh zurück, mecker, geh wieder nach vorne und sei wieder der Alte. Das ist es, was so wichtig ist. Und wenn wir das jetzt mal diesen World Cup so ein bisschen zusammenfassen wollen und uns überlegen, okay, warum steht da 1, 2, 3, 4 der Weltrangliste im Finale? Klar, die sind in den Teams auch noch drin, das ist einfach super schwer zu schlagen, aber warum sind die so schwer zu schlagen? 3 von den 4 sind auch Weltmeister und einer davon ist Finalist. Also es ist wirklich krass, was die, wer da auf der Bühne stand in dem Finale. Was mich am meisten beeindruckt hat in dem Turnier, war eigentlich tatsächlich Michael van Gerwen und nicht die beiden Lukes. Sondern Michael van Gerwen wird immer wieder schon als, ja, Prime ist vorbei und die Zeit ist doch schon längst vorbei und so weiter. Und dann kommt er wieder mit solchen Performances. Und man kriegt mit, dass der nicht der beliebteste Spieler unter vielen Personen ist. Weil der halt ein bisschen arrogant wirkt, weil der sehr unnahbar, sehr aggressiv wirkt, weil er sich manchmal auf der Bühne so aufplustert. Aber vielleicht ist genau das nötig, um diese Leistung zu erbringen. Wenn ich auf die Bühne gehe, muss ich mich voll und ganz auf dieses Spiel einlassen. Auch wenn ich mich dadurch verletzlich mache. Auch wenn ich dadurch eine enge Niederlage gebe. Nur wenn ich 100% gebe, weiß ich, was ich am Ende verlässlich rauskriege. Und da ist manchmal einfach wichtig, und das müsst ihr verstehen, da gibt es nicht den einen Schnips und dann spiele ich so gut wie die und dann produziere ich diese High Finishes. Michael van Gerwen hat auch die Spiele, wo er regelmäßig die Doppel verpasst. Aber er geht immer wieder mit einem Selbstverständnis daran, weil er sagt, ich gehe all in. Weil das ist mein Moment, Größe zu zeigen. Das ist mein Moment, groß zu werden. Und das ist das, was du auch schaffen musst. Du musst versuchen, dich mit dem Spiel auf das Spiel voll und ganz einzulassen. Mit allem, was dazugehört. Und du siehst bei Van Gerwen auch, wenn der eine Aufnahme macht, 41, 43, dann geht der nach vorne und streicht so über die Hände, schüttelt so mit den Händen, ist auch negativ. Das ist aber immer eher kurz gehalten. Und dann kommen die Highlights und dann dreht er sich um, dann pusht er sich mal richtig auf, dann fallen ihm fast die Augen raus. Da wird der ganze Stress dann am Ende verarbeitet. Durch diese positive Emotion. Ansonsten ist er immer in einem ruhigen, stoischen Blick. Da lässt er sich auch nicht, der lässt sich dann auch nicht auf Spaß oder Mimiken mit Rian van Veen eben ein. Das sieht unnahbar aus, ist es vielleicht auch, aber am Ende spielt er wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ob das jetzt für den Teambereich ideal ist, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber dein Learning für dich ist, lass dich voll und ganz auf dieses Spiel ein. Und dann schaffst du es auch, alle Zweifel auf Seite zu schieben. Dann ploppen die mal auf, aber du machst einfach stoisch weiter. Und damit du das trainieren kannst, ist dein Takeaway ein ganz praktisches Spiel diesmal. Und zwar eigentlich super einfach, Round the World. 1, 2, 3, große Felder, nur Singlezahlen. Triple zählt nicht, nur Singlezahlen. Ja? Gehst von 1 bis zu 20. Und jetzt spielst du es auf 2 Varianten. Du spielst es einmal komplett durch, zählst keinen Fehlwurf, sondern und gibst auch gar keine Reaktion ab, weder positiv noch negativ, sondern immer 1, 2, daneben, Darts holen, 3, 4, 5, Darts holen, keinen getroffen, nach vorne gehen, Darts holen und so weiter. Gar keine Reaktion abgeben. Übe keine Reaktion abzugeben. Übe immer die gleiche Mimik, immer den gleichen Ablauf einzuhalten. Und dann spielst du es nochmal und du zählst ganz bewusst die Fehler mit. Wie viele Fehler du machst. Und du wirst ein ganz anderes Spiel erhalten, weil du auf einmal immer diesen negativen Gedanken hast. Jetzt musst du aber versuchen, vor der nächsten Aufnahme wieder diesen negativen Gedanken wegzuschieben, um dich wieder auf die neue Aufnahme zu fokussieren, damit du idealerweise mit 3 Darts auch 3 Felder mitnimmst. Also du kannst dieses Spiel ganz spannend und mental gestalten. einmal wirklich auf die Abläufe achten und gar keine Reaktion abgeben und dann die Fehler im Kopf mitzählen und versuchen, aber trotzdem nicht darauf negativ zu reagieren. Und so trainierst du direkt an Bord mentale Stärke, indem du deine Hausaufgaben machst. Und damit möchte ich mit einem Zitat von Rafael Nadal beschließen. Rafael Nadal hat nämlich mal gesagt, mentale Stärke entsteht dann, wenn du zur Arbeit gehst und deine Aufgabe machst und deine Arbeit machst, aber dich nicht beschwerst. In diesem Sinne, wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.
Das war Mental Darts Master, der Podcast für mentale Stärke im Dartsport. Redaktion und Inhalt Johannes Lipsius. Postproduktion und Hosting KISTALK Media.